Wir sind mit Hesekiel 39 zu Ende gekommen letztes Mal. Und so beginnt der letzte, dritte Teil von Hesekiel Kapitel 40. Ich hatte ja ganz am Anfang, als wir mit Hesekiel begonnen hatten, einen Übersichtsplan ausgeteilt, wo man sehen konnte, Hesekiel besteht aus drei Teilen. Der erste Teil, Hesekiel 1 bis 24, zeigt die Periode des ersten Tempels, ganz am Schluss, als die Schechina den Tempel verlassen hatte und schließlich Jerusalem verwüstet wurde. Aber der letzte Teil, der damit spiegelt, zeigt den letzten Tempel in Jerusalem, die Zeit, wenn die Schechina, diese geheimnisvolle Wolken- und Feuersäule, zurückkehren wird nach Jerusalem in den Tempel. Was dazwischen ist, ist eigentlich eine Art Einschub, wo das Gericht über 7 nicht-jüdische Völker und Städte beschrieben wird, und zwar eben in Kapitel 25 bis 32. Und der dritte Teil eben hatte begonnen mit Kapitel 33, aber in diesem Vorspann bis 39, da wird gezeigt, wie Israel in Phasen in der Endzeit wiederhergestellt wird und diese schließliche Endphase der Wiederherstellung, die wird dann geschildert in 40 bis 48. Das in sich nochmals einen Block bildet innerhalb des dritten Teils. Ja, wir wollen mal Kapitel 40 lesen und wir wollen uns im Klaren sein darüber, das gehört zu den schwierigsten Kapiteln der Bibel. Also wir haben uns auf etwas eingelassen heute. Bruno, liest du mal vor, und zwar die ganz neue Version der Schlachter Bibel. Wir verfolgen das mit unseren üblichen Übersetzungen, die kommt ja erst im Herbst raus, aber es ist quasi eine Vorlektüre.
Im 25. Jahr unserer Wegführung, am Anfang des Jahres, am 10. Tag des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen worden war, an eben dem Tag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. In göttlichen Gesichten brachte er mich in das Land Israel und er ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Auf diesem war etwas wie der Bau einer Stadt nach Süden hin. Und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz. Und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messrute und er stand im Tor. Und der Mann sprach zu mir, Menschensohn, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn du bist hierher gebracht worden, damit dir dies gezeigt werde. Alles, was du sehen wirst, sollst du dem Haus Israel verkünden.
Und siehe, es war ein... Ja, warte mal, vielleicht bis hierher. Diese Vision wird genau datiert, Vers 1, das 25. Jahr der Wegführung. Das bringt uns auf das Jahr 573, am 10. des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war. Das macht das Jahr 573 noch deutlicher. Und das würde also bedeuten April, in der Umrechnung April 573. Und was geschieht in Visionen, Vers 2, wird Hesekiel aus dem Irak, da wo er wohnte, am Fluss Kebar, wird er hinübergeführt ins Land Israel. Also, lange bevor man das Flugzeug kannte, machte er so einen Flug in der Vision. Und da sieht er von oben einen sehr hohen Berg. Welcher Berg ist wohl damit gemeint? Der Tempelberg. Und dann kommt er darunter, er sieht da wie der Bau einer Stadt. Und dann in Vers 3 begegnet er einem fremden Führer. Ja, ein Mann, dessen Aussehen wie das Aussehen von Erz. Das ist ein Engel, der dort beim Endzeittempel bereitsteht, und zwar mit einer leinenen Schnur und mit einer Messrute versehen. Und dieser himmlische Fremdenführer bringt Hesekiel in den Endzeittempel hinein. Er macht also da eine ganze Route durch den Tempel, und immer wird ihm erklärt, wie groß welche Gebäude, die verschiedenen Gebäude gebaut sind. Das muss sich Hesekiel alles merken. Und so hat er dann schließlich diese Kapitel 40 und folgende verfasst. Und da haben wir einen detaillierten Architekturplan des letzten Tempels. Und es wird ihm gesagt in Vers 4, er soll mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und deine ganze Aufmerksamkeit darauf richten, richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. Also das ist, wie würde ich sagen, Multivision, ja? Sehen, hören und dann die ganze innere Aufmerksamkeit darauf richten. Und viertens, was sollte er noch?
Richten.
Ja, wem?
Ja,
also Israel soll von diesem Endzeit-Tempel erfahren. Und wir müssen uns wieder mal im Klaren sein, dass in einer Zeit, als alles am Boden lag. Der salomonische Tempel lag in Staub und Asche. Der zweite war noch nicht gebaut damals. Alle Hoffnungen schienen am Boden zerstört. Und da muss der Prophet ermutigen, indem er zeigt, Gott hat einen Plan für Israel, und zwar bis in die Endzeit. Und da steht auch schon die Architektur fest. Also, vier Dinge. Sehen, hören, das Herz darauf richten. Das bedeutet die Aufmerksamkeit darauf richten. Zum Beispiel im israelischen Straßenverkehr heißt es manchmal auf einer Tafel Simlev. Das ist genau dieser Ausdruck. Richte das Herz. Das heißt, aufpassen. Ja, das ist einfach der Ausdruck, um zu sagen, aufpassen, die Aufmerksamkeit auf etwas richten. Richte dein Herz. Und viertens eben davon erzählen. Ja, jetzt gehen wir weiter. Ja, und zwar liest du dann bis Vers 16.
Und siehe, es war eine Mauer außen um das Haus des Tempels herum. Und die Messrute, die der Mann in der Hand hatte, war 6 Ellen lang. Und jede von ihnen maß eine kleine Elle und eine Handbreite. Damit maß er die Breite des Mauerbaues eine Rute und die Höhe auch eine Rute. Und er ging zu dem nach Osten gerichteten Tor und stieg dessen Stufen hinauf. Und er maß die Schwelle des Tores, die eine Rute tief war, und zwar die erste Schwelle. Eine Rute tief war
ja,
sie.
Warte mal bis dahin. Jetzt sieht er als erstes eine Mauer, dann Vers 5. Außerhalb des Hauses. Wenn es in Hesekiel oder auch sonst heißt, in Verbindung mit Tempeln von einem Haus, dann steht da das hebräische Wort Bayit. Und das meint insbesondere das Tempelhaus, also das eigentliche Tempelhaus. Der eigentliche Tempel als Wohnort Gottes, im Gegensatz zu den vielen Gebäuden und Vorhöfen rundherum. Also hier sieht er eine Mauer außerhalb des eigentlichen Tempelhauses ringsherum. Und zwar, werden wir dann später sehen, sieht er hier das 500 Ellen Quadrat. Das ist der Bezirk der inneren zwei Vorhöfe, wie wir noch sehen werden. Diese Mauer sieht ihr, und erst später wird dann ihm noch deutlich gemacht, es gibt noch einen dritten Vorhof, und der ist dann nicht 500 auf 500 Ellen, sondern 500 auf 500 Ruten. Jetzt müssen wir natürlich zuerst etwas Klarheit verschaffen über die Maße. Da wird gesprochen zuerst von der Elle. Welches Ellenmaß hat der Engel hier?
Die gewöhnliche Elle steht bei mir.
Plus 9,5.
Steht er gewöhnlich? Wie steht es bei Ihnen? Lesen wir vor.
Und siehe, eine Mauer umgab von außen den Tempelbezirk ringsherum. Und in der Hand des Mannes war eine Messrute von 6 Ellen, Klammer auf, die Elle, eine gewöhnliche Elle und eine Handbreite gerechnet.
Ja, genau. Also die gewöhnliche Elle, die nennt man in der Literatur auch die kleine Elle, die ist genau 45 cm lang. Das ist also nicht irgendein Handgelenk mal Pi-Maß, sondern war ein ganz genaues Maß. Die kleine Elle, 45 cm, sie besteht aus 6 Handbreiten. Also eine Handbreite hat 7,5 cm. Nun hat er aber hier eine Elle plus eine Handbreite und das ist die sogenannte Königselle. Die wäre wie groß? 52,5 cm. Und interessant ist ja folgendes, Lane Rittmeier, der 20 Jahre als Architekt, Archäologe am Tempelberg gearbeitet hat in Jerusalem, der hat ja das ursprüngliche 500 Ellen Quadrat des Salomonischen und des Herodianischen Tempels wiederentdeckt. Und zwar hat er zuerst mal die Nordlinie als erstes wieder entdeckt und die war exakt 500 mal 52,5 cm lang. Ganz exakt, da hat man also auch dort wieder dieses Ellenmaß, die große Elle, wieder bestätigt gefunden. Nun, der Engel braucht hier eine Messrute von 6 Ellen. Und wenn dann im Folgenden immer wieder gesprochen wird über die Rute, dann ist es eben ein Maß, 6-mal die Königselle, das gäbe
3,15 Meter.
3,15 Meter, die Rute. Also da können wir ableiten, wenn dann der dritte Vorhof aus 500 Königsellen im Quadrat besteht, wie groß ist der? 500 Ruten im Quadrat, also 500 mal 500 Ruten, so. Wir können mal kurz aufschlagen, Kapitel 42, Verse 15 bis 20. Er liest.
Und als er die Messung des inneren Tempelhauses vollendet hatte, führte er mich hinaus in Richtung auf das Tor, dessen Vorderseite in östliche Richtung wies, und er maß ihn ringsherum. Er maß die Oberseite mit der Messrute 500 Ruten mit der Messrute gemessen. Und er wandte sich und maß die Nordseite 500 Ruten mit der Messrute gemessen. Und er wandte sich, die Südseite maß er 500 Ruten mit der Messrute. Er wandte sich zur Westseite und maß 500 Ruten mit der Messrute. Er maß ihn nach den vier Seiten. Er hatte eine Mauer ringsherum. Die Länge betrug 500 und die Breite 500. Um zwischen den Heiligen und den Unheiligen zu scheiden.
Ja, also da haben wir einen viel größeren Tempelplatz, 500 mal 500 Ruten. Der Salomonische war nur 500 auf 500 Ellen. Das war der Salomonische Tempelbezirk. Herodes, oder besser gesagt unter Herodes, hat das jüdische Volk ihn erweitert, nach Süden, nach Westen und nach Norden. Nach Osten konnte man nicht, weil das Kidron-Tal so tief eingeschnitten war, das konnte man nicht auffüllen. Aber das nördliche Tal, das Bezeta-Tal, das hat man aufgeschüttet, um die Plattform vergrößern zu können. Und so wurde der sogenannte zweite Tempel auf etwa die doppelte Fläche erweitert. Aber hier haben wir etwas noch viel Größeres. So etwas hat es noch nie gegeben in der ganzen Weltgeschichte. Ein solches Gebäude mit diesen Ausmaßen, denn das wäre
Das wären ja 1500 Meter mal 1500 Meter.
Ja, sogar ein bisschen mehr. 1575 ja. mal 1500.
Quadratkilometer.
Ja. Also das gibt, ich habe es mal ausgerechnet, das ergibt 2.480.625 Quadratmeter. 2,5 Millionen Quadratmeter.
Das sind 2,5 Quadratkilometer.
Und der zweite Tempel hatte eine Fläche von 144.000 Quadratmetern. Also es ist phänomenal. Das heißt also, alle umliegenden Täler müssen aufgefüllt werden. Nun haben wir aber in Sacharja folgenden Hinweis auf die Wiederkunft Christi. Sacharja 14. Da wird bei der Wiederkunft Christi einiges geologisch in Bewegung kommen. Liest jemand mal Verse 3 und 4?
Und der Herr wird ausziehen, wieder jene Nationen streiten, wie an den Tage, da er streitet, an den Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der von Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tale. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen.
Ja, also da geschieht was, ja? Wenn der Ölberg gespalten wird, dazwischen entsteht ein Tal. Aber weiter lesen wir in Vers 9 und 9 bis 11.
Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer. Das ganze Land wird sich umwandeln wie die Ebene von Geba bis Rimmon, welches südlich von Jerusalem liegt. Und Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Stätte wohnen, vom Tore Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores und bis zum Ecktore und vom Turme Hananel bis zu den Keltern des Königs. Und man wird darin wohnen und kein Bann wird mehr sein, und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen.
Ja, also das Land wird abgeflacht werden, die Topographie wird völlig verändert werden, während Jerusalem dann hoch erhaben dastehen wird. Aber immer noch, Jerusalem wird an der gleichen Stelle sein wie früher. Und darum werden auch da ganz genaue geografische Angaben gemacht. Es wird da gesprochen in Vers 10 über den Turm Hananel, das Tor Benjamin und so weiter. Der Turm Hananel, das war nämlich der stand in der Nordwestecke des 500 Ellen Quadrates vom einstigen salomonischen Tempelbezirk. Also kann man genau lokalisieren, und wird da gesagt, das wird immer noch genau lokalisierbar sein. Jerusalem wird an seiner Stätte wohnen, aber eben Jerusalem wird zu einem erhabenen Berg. Und das macht uns schon mal verständlich, weshalb Hesekiel in der Vision sieht einen hohen Berg. Denn der Tempelberg heute ist ja einfach ein Hügel, 743,7 Meter über Meer. Hesekiel sieht aber in seinem Anflug vom Irak her, sieht er einen großen Berg. Und da haben wir das Geheimnis, also die Topographie von Jerusalem wird sich völlig verändern, sodass dann eben eine Plattform entsteht, auf der dieser Hesekiel-Tempel realisiert werden kann in seinen Ausmaßen. Und wieso braucht es eigentlich so viel Platz?
Weil so viele Völker kommen, um anzubeten.
Ja, denn Jerusalem wird der Mittelpunkt der Anbetung werden. Wenn wir gerade in Sacharja 14 sind, können wir da noch ein bisschen weiterlesen. Und das zeigt uns eben auch, welche Einheit die prophetischen Bücher miteinander bilden. Also, liest jemand ab Vers 16.
Und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, Die werden Jahr für Jahr heraufziehen, um dem König, dem Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern.
Jawohl.
Es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem heraufziehen wird, um dem König, den Herrn der Heerscharen anzubeten, über diese wird kein Regen kommen.
Ja, also die Völker werden Jerusalem dann als Mittelpunkt des Gottesdienstes erleben. Also nicht nur Israel, sondern auch die Völker müssen hinaufziehen nach Jerusalem. Und darum braucht es diesen dritten riesigen Vorhof, eben um diese großen Mengen von Festbesuchern empfangen zu können. Ja, sind bis dahin irgendwelche Fragen oder Ergänzungen? Jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 40. Jetzt, Bruno, liest du nochmals ab Vers 6. Und zwar wird uns jetzt hier das Torgebäude gegen Osten beschrieben. Und ich möchte vielleicht dazu gerade die Bilder zeigen. Das ist ein Modell des Ezekiel-Tempels nach dem Bauplan in der Bibel, wie ihn John Schmidt gebaut hat, das ist ein Amerikaner. Er stellt allerdings nur die inneren zwei Vorhöfe dar, also das 500 Ellen Quadrat. Wir haben ja gelesen, da gab es eine Mauer ringsherum. Das wäre also diese Mauer, von der wir da gelesen haben in Vers 6, Vers 5. Und es hieß ja da, diese Mauer umgab das Haus. Das ist gemeint hier, das eigentliche Tempelhaus, das so zentral zu sehen ist. Als erstes wird nun Hesekiel von Osten her hineingeführt, und zwar durch dieses Torgebäude. Also die weiteren Verse beschreiben dieses Gebilde im Detail. Sieht man es nicht? Nein. So, schon besser? Soll ich noch mehr?
Ja, noch mehr.
Herr Liebe, wo ist jetzt dieser Hananel-Turm?
Also der ist ja hier nicht drauf. Ich zeige ihn dann auf einem Bild von heute.
Ah ja.
Wo vom heutigen Tempelplatz man den lokalisieren kann. Also ich kann natürlich schon erklären, dass von hier aus, das ist Westen da, Norden, Osten, Süden. Der Turm Hananel war hier bei der Nordwestecke, und zwar auf der Nordseite bereits, da in diesem Bereich. Aber der ist ja dort angegeben, eben um zu zeigen, wie die Linie, die Nordlinie des 500 Ellen Quadrates, dass die intakt bleiben wird. Trotz der geologischen Veränderung. Vielleicht noch eine Erklärung. Im Plan von Hesekiel wird auch erwähnt, dass es hier Säulenhallen gibt ringsherum. Die sind jetzt da im Modell nicht sichtbar. Das käme also noch dazu. Diese Torgebäude da, diese drei, gegen Norden, Osten und Süden, werden also hier noch mehr begleitet von Säulenhallen. Der innere Vorhof, das ist das, was das Tempelhaus direkt umgibt. Und auch da haben wir wieder diese gleichen Torgebäude gegen Süden, Osten und gegen Norden. Und da sollte es nach Ezekiel auch nochmals Säulenhallen geben. Die sind hier nicht im Modell dargestellt, nur eine Mauer ist da sichtbar. Gut, jetzt Bruno, lies mal. Ich unterbreche dich dann dauernd und zeige das hier im Modell.
Also Vers 6. Und er ging zu dem nach Osten gerichteten Tor und stieg dessen Stufen hinauf.
Da haben wir diese Stufen. Da steigt jetzt Ezekiel in der Vision hinauf. Weiter.
Und er maß die Schwelle des Tores, die eine Rute tief war. Und zwar die erste Schwelle. Eine Rute tief war sie.
3,15 Meter, ja.
Und jede Nische für die Wächter war eine Rute lang und eine Rute breit. Und zwischen den Nischen waren 5 Ellen Abstand.
Also innerhalb des Torgebäudes gibt es da so Wächterzellen, die jetzt hier beschrieben werden. Mach nur.
Und die Schwelle des Tors zur Torhalle auf der Innenseite war eine Rute tief. Und da war es auf die Halle des Tores nach einwärts. Eine Rute.
Ja, warte mal, ich werde noch bessere Pläne zeigen da im Detail, dann kommen wir besser draus. Das nächste Bild hier zeigt den Tempel, den zweiten Tempel zur Zeit des Herrn Jesus. Da gab es auch das 500 Ellen Quadrat. Das war der salomonische Tempelplatz. Und dann eben die Nord-, West- und die Süderweiterung dazu. Hier sieht man, das Bethesda-Tal war da aufgeschüttet, um die Plattform da so vergrößern zu können. Da vorne, gegen Osten, da war das Kidron-Tal, das konnte man eben nicht füllen. Darum gab es auf dieser Linie keine Verschiebung. Das war ein gigantisches Heiligtum damals, aber im Vergleich zum künftigen ist denn das auch wieder recht klein. Die Westmauer hier hat eine Länge von 486 Metern. Genau, nur für eine Seite, ja. Weil die Südmauer hier ist etwa 213 Meter lang. Also das wäre dann siebenmal mehr. Mhm. Ja, hier haben wir dieses 500 Ellen Quadrat des Hesekiel-Tempels mal als Plan in der Übersicht. Jetzt sieht man auch hier, diese Säulenhallen sind da jetzt auf dem Plan eingezeichnet. Ja. Und wir diese Torgebäude, die wir vorher in 3D gesehen haben, dann der innere Hof wieder mit Torgebäuden, das eigentliche Tempelhaus. Auf der Seite des Tempelhauses gibt es ein großes Gebäude in 3 Stockwerken, in terrassenförmig, wird dann die Wohnung der diensttuenden Priester sein, hier im Norden und auch im Süden. Und dahinter gibt es so offene Höfe, das sind Küchen für die Priester, um die Friedensopfer dort zu kochen. Genauso gibt es Küchen in allen 4 Ecken hier. Das sind dann Küchen für das Volk, für die Festbesucher der inneren Höfe, damit die da ihre Schlachtopfer kochen können. Aber wie gesagt, es gibt noch einen dritten Vorhof. Der ist jetzt hier eingezeichnet. Wir kommen dann noch mehr darauf im Detail. Es wird nämlich noch gesagt, dass da vorne ein Freiraum sein muss, der darf absolut nicht überbaut werden. Das ist ein Freiraum von 26,25 Metern, 50 Ellen. Aber dann haben wir hier diese Mauer des dritten Vorhofes. Und jetzt sieht man, wie klein dann dieses 500 Ellen Quadrat da drin ist. Ja? Das ist also alles eigentlich Vorhof der Heiden, damit die nichtjüdischen Völker hier zum Tempel kommen können. Jetzt kann ich das auf einem Luftbild heute zeigen. Das ist der Tempelplatz zur Zeit des Herrn Jesus. In der damaligen Erweiterung, ja. Der salomonische Tempelplatz war so, das ist das 500 Ellen Quadrat. Und jetzt kann ich eben sehr schön zeigen, hier war der Turm Hananel und der Turm Mea in dieser, also bei der Nordwestecke. Aber das hilft uns bereits auch heute. Wir können lokalisieren. Dort in diese Ecke eingeschoben kommt dann eben auch das innere 500 Ellenquadrat des Hesekiel-Tempels. Nicht irgendwo anders, sondern genau da. Und die Oma-Moschee, der Felsendom, über dem Felsen, liegt ja direkt auf dem Felsen, der die Grundlage des Allerheiligsten ist. Das eigentliche Tempelhaus fällt genau hierhin. Und der Altar, von dem werden wir auch noch sprechen, der Altar ist genau an dieser Stelle, gerade neben dem Kettendom. Den kann man heute also exakt lokalisieren, wo der hingehört. Ich gehe nochmal zurück. Was den Altar anbetrifft, sieht man ihn hier, der liegt, wie liegt der architektonisch? Ja, also wenn man die Diagonale zieht, liegt der genau auf der Schnittstelle. Und da sieht man schon etwas Wichtiges damit angedeutet. Der Altar spricht ja von dem Opfer von Jesus Christus. Das Opfer von Jesus Christus nach dem Bauplan Gottes ist absolut im Zentrum. Absolut zentral. Das wird auch von Bedeutung sein, wenn wir das Ganze versuchen, auch auf uns zu übertragen. Wenn wir uns fragen, was bedeutet das jetzt, heute? Wo hat das 500 Ellenquadrat seine tiefsten Wurzeln im Alten Testament? Es beginnt mit dem Altar bei der Stiftshütte. Wie waren die Maße des Altars?
6 Ellen.
Nein? Ja, ich höre es. 5 Ellen im Quadrat. Das war schon ein 5-Ellen-Quadrat. Also das 500-Ellen-Quadrat ist einfach Faktor 100. Und da wurden die Opfer auf diesem Quadrat dargebracht. Die Bedeutung des Quadrates ist sehr eindrücklich. Das ist ja das vollkommene Ebenmaß, ein Quadrat. Seite, jede Seite gleich. Und so sehen wir im Opfer von Jesus Christus, sehen wir die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe Gottes in vollkommener Harmonie. Gott ist gerecht und darum muss er die Sünde richten. Er kann nicht einfach ein Auge zudrücken. Aber Gott ist Liebe und darum möchte er den Schuldigen, uns Schuldige, verschonen. Am Kreuz von Golgatha ist Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe vollkommen vereint worden. Was eigentlich wie ein Widerspruch aussieht, ist hier eine Einheit geworden. Denn Gott hat an seinem Sohn Jesus Christus unsere Sünde, die Sünde aller, die an ihn glauben, gerichtet. Gott ist gerecht, absolut gerecht. Aber Gott ist Liebe, denn durch die Stellvertretung seines Sohnes kann er uns begnadigen und annehmen. Und so lernen wir bereits an der Architektur des Altars, es gibt keine Allversöhnung. Die Gerechtigkeit Gottes ist in absoluter Harmonie zur Liebe Gottes. Da kann man nicht eines länger ziehen als das andere. Darum liegt also in diesem Quadrat eine sehr tiefe Bedeutung. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie waren die Maße der Stiftshütte von dem Vorhof? Weiß das noch jemand auswendig?
2:1
Ja, das schon mal, jetzt noch absolut.
50 Ellen, die schmale Seite.
Ja, 50 Ellen, dann wäre also die Länge hier 100. Ja, jetzt fällt uns vielleicht auf, das gibt eigentlich 2 Quadrate von 50 Ellen. Ja? Das erste Quadrat geht bis vor das Tempelhaus hin. Das ist dieses Quadrat, 50 mal 50 Ellen. Wenn man das alles schön symmetrisch anordnet, weil die Stiftshütte selber, das eigentliche Tempelhaus, das besteht aus Heiligem und Allerheiligstem. Das Heilige hat eine Länge von
20 Ellen,
das Allerheiligste 10 Ellen. Und dann bleibt das, wenn man es schön gleich verteilt, bleibt hinten auch einen Restraum von 20 Ellen. Oder? Das ist symmetrisch 20, 10, 20. Damit können wir nun auch hier die Diagonale ziehen durch das zweite Quadrat. Und wo schneiden sich die Diagonalen? Im Allerheiligsten. Und wo im Allerheiligsten? Ja, in der Bundeslade. Da, wo das Blut des stellvertretenden Opfers vor Gott gesprengt wurde. Also auch da haben wir wieder die Botschaft, das Opfer Christi absolut im Zentrum. Also da sehen wir die Wurzeln des 500 Ellen Quadrates. Und das Allerheiligste selbst ist ja auch eben ein Quadrat, habe ich ja gesagt, von 10 Ellen. 10 mal 10 Ellen, das ist einfach die Verdoppelung von 5. Ja, das ist einfach der Faktor 2 drin. Und dieses ganze Quadrat steht eben zentral in dem Quadrat des 50 Ellen Quadrates. Also das lässt uns eben auch jetzt besser erahnen, was eigentlich dieses 500 Ellen Quadrat effektiv zu bedeuten hat. Es spricht von dem Gott, dessen Gerechtigkeit, Heiligkeit in völligem Ebenmaß ist mit seiner Liebe. Es ist der Ort der Gemeinschaft, wo Gott uns Menschen einlädt. Darum haben wir so riesige Torgebäude. Das Ganze ist ja förmlich, der Plan ist ja förmlich charakterisiert von Torgebäuden. Gott lädt ein. Aber es muss uns klar sein, die Einladung ist nur möglich auf der Grundlage dessen, was im Zentrum steht. Das Opfer Christi. Ohne das Opfer kommen wir nicht in die Gemeinschaft mit Gott. Also es wird hier so anschaulich, plastisch, wird das hier schon dargestellt. Diesen Plan werde ich nächstes Mal abgeben. Natürlich damit mit der deutschen Beschriftung. Ja. Das ist noch aus meinem französischen Buch über Ezekiel. Aber das habe ich jetzt in der Zwischenzeit übersetzt. Dann kann ich das nächstes Mal so abgeben. Hier, das Besondere hier ist, dass die Reise von Ezekiel durch den Tempel genau eingetragen ist. Also wenn wir dann fortlaufend lesen ab Kapitel 40, können wir uns dauernd orientieren anhand dieses Planes. Wir wissen genau, wo Ezekiel ist. Also Nummer 1, jetzt sind wir in dem Torgebäude, das zunächst beschrieben wird. Dann geht er rüber und schaut diese Zellen an. Nummer 2. Dann seht ihr das Nordtor, da geht er weiter. Wo ist Nummer 4? Hier, dann seht ihr das Südtor. Und dann geht es hinein in die inneren Vorhöfe, Nummer 5, 6, 7 und so weiter. Also kann man sich ganz genau orientieren anhand des Planes. Dann nochmals ein Bild von den inneren Vorhöfen des zweiten Tempels. Man hat nämlich damals einige Dinge von Ezekiel übernommen, oder die sollten an Ezekiel erinnern. Das ist der Frauenvorhof. Das war übrigens auch nicht eine Fantasieerfindung, wie manche meinen. Das kommt nämlich auch von der Stiftshütte hier. Wer hat schon gelesen von den Frauen, die sich scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft? Da war also im Eingangsbereich zur Stiftshütte war der spezielle Anbetungsort der Frauen. Und das haben wir hier eben wieder in dem Frauenvorhof. Dieser innerste Vorhof entspricht gewissermaßen dem Vorhof der Stiftshütte. Darum nannten die Rabbiner ihn das Lager der Schechina. Die Feuersäule war da. Und dann, die Frauen haben sich am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft geschart. Das war der Anbetungsort der Frauen. Und nun sieht man hier in den Ecken diese offenen Höfe. Die sind übernommen in Anlehnung an den Ezekiel-Plan, der solche offenen Höfe in den Ecken hat, die als Küchen dienen werden. Im zweiten Tempel diente dieser Hof der Lagerung von Wein und Öl. Hier haben die Aussätzigen ihre Opfer vorbereitet, ihre Rituale vorbereitet. Das war der Aussätzigenhof. Hier ist der Holzhof, da wurde das Holz für den Altar ausgesondert. Das Wurmstichige wurde weggeworfen. Und das ist der Nazirärhof mit einer Feuerstelle in der Mitte. Da haben die Nazirär ihre Opfer, ihr Friedensopfer gekocht. Da sehen wir, es ist genau in Analogie mit dem Endzeittempel. Das sind ja Küchen. So, jetzt sehen wir das Torgebäude bei Ezekiel. noch ein bisschen genauer. Hesekiel ging auf diesen Treppen hoch und dann hat er diese Schwelle ausgemessen, eine Rute tief. Ja, Bruno hat das gerade noch gelesen. Das ist also diese Schwelle hier. Und nun haben wir da einen Architekturplan von dem ganzen Gebäude. Jetzt lies mal, Bruno. Dann können wir mit diesem Bild das verfolgen.
Also Vers 8. Er maß auch die Halle des Tores nach einwärts eine Rute. Danach maß er die Halle des Tors 8 Ellen tief und ihre Türme 2 Ellen Mauerdicke.
Das ist diese Schwelle da auf der anderen Seite. Und da sind 2 Türme aufgebaut. Das entspricht also diesen Türmen da. Da.
Machen die hohl oder sind die Türme hohl, dass man darauf gehen kann, oder sind das einfach nur Monumente?
Ja, die werden wohl hohl sein. Ich werde erklären, warum man das sagen kann. Aber was habt ihr in euren Übersetzungen dort für ein Wort? Steht Türme?
Pfeiler.
Guck mal nicht recht raus, was das für Pfeiler sind. Und wie hoch sind diese Pfeiler?
60
Ellen.
60?
Ja, das ist eben die Tiefe.
Bei mir steht auch Pfeiler.
Ja. Aber das Problem ist das, es wird hier ein spezielles Wort gebraucht, das drückt aus etwas Starkes, etwas Kräftiges, aber die Übersetzer wussten dann nicht so recht, wie sollen wir das übersetzen. Und wie bin ich dazu gekommen, bei der Revision der Schlachter eindeutig Türme zu schreiben? Ich werde das gerade mal schnell illustrieren. Wo haben wir das? Übrigens, das ist ein Modell des dritten Tempels nach rabbinischen Auslegungen. Und da sieht man das Torgebäude, hier geht es jetzt um das innere Torgebäude zu dem innersten Vorhof. Die haben Wächterzellen außen angebracht, 3 und 3. Aber wir werden dann gleich sehen, diese Wächterzellen waren im Torgebäude. Das ist richtig. Warum? Kann ich das einfach so sagen und diese großen Rabbiner beiseite schieben und sagen, das ist falsch. Und das ist interessant. Hier nochmals diese Zellen draußen. Die Archäologie hilft uns. Jetzt sind wir hier in Hazor. Ein Luftbild zeigt das Stadttor von Hazor aus der Eisenzeit, also Zeit der Könige. Sieht man da diese tiefe Vorhalle? Das entspricht dem 8 Ellen tiefen. Ja? Und dann haben wir hier 2 Türme, die sind hohl. Es gibt schon eine Antwort, ja. Und dann hat man 3 und 3 Wächterzellen. Genau so, wie das bei Hesekiel beschrieben wird. Das entspricht also ganz genau diesem Plan. Und dann sieht man auch hier noch schön diese Schwellen. Ja? Die werden wir auch noch gerade im Text vorfinden. Die Schwellen, die erhöhten Schwellen der Wächterzellen. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom hohen Ross oder vom Flugzeug runtergekommen. Das ist der Eingang in das Stadttor von Hazor. Da diese Vorhalle, die 2 Türme und dann die Wächterzellen mit den erhöhten Schwellen. Sieht man das gut, ja? Noch deutlicher. Man sieht auch da ganz klar, dass diese Schwelle da etwas ganz für sich ist, ja? Ist auch speziell gepflastert. Hazor liegt im Norden, in Galiläa, und zwar in der Nähe von Banyas. Also in der Nähe der Jordanquelle Banyas, ja. Also man fährt dann noch einige Kilometer rüber. Also diese Wächterzellen waren da für die Kontrolle. Wenn Menschen in die Stadt reinkamen, wurden sie hier kontrolliert. Wenn sie rausgingen, konnte man noch eine Nachkontrolle machen. Und so wird der Hesekiel-Tempel auch sein. Die Leute werden kontrolliert. Haben die sich gereinigt, der Heiligkeit Gottes entsprechend oder gehen die einfach so rein, ohne Ehrfurcht vor Gott? Das wird hier kontrolliert. Es wird alles noch wichtig sein für die geistliche Übertragung nachher. Sie waren zwei Zellen einander gegenüber mit diesen erhöhten Schwellen.
Warum erhöhten Schwellen?
Ja, wahrscheinlich sollte das so eine gewisse Abgrenzung geben für den Wächter, dass er nicht einfach im Besucherstrom drinsteht die ganze Zeit, sondern er steht zurück und wenn er wirklich einen Grund hat, dann steigt er über die Schwelle. Also es gibt da eine gewisse Schwelle, die man immer übertreten muss, wenn man jemanden kontrollieren will. Das ist meine älteste Tochter, wo sie noch kleiner war. Sie spielt da Wächter. In Geyser hat man auch ein Stadttor ausgegraben aus der Königezeit und das hat Rittmeier hier rekonstruiert. Sieht man das auch wieder schön? Diese drei Wächterzellen mit erhöhten Schwellen, die Türme. Und jetzt sieht man, da kann man draufsteigen. Ja? Damit ist die Frage beantwortet. Weil wir wissen jetzt, was das effektiv soll. Und so hilft also die Archäologie effektiv, um Auslegungsprobleme zu lösen. Und nun habe ich das gute Argument gegen die mittelalterlichen Rabbiner, die Zellen, die müssen im Torgebäude drin sein. So wie das die christlichen Ausleger schon vor den Ausgrabungen so verstanden haben. Das hat also ihre Auslegung nachträglich bestätigt. Aber das war für mich eine Überraschung, eine großartige Überraschung. Sieht man hier diesen Kanal, der da abgedeckt ist. Wir werden dann noch darauf kommen in Hesekiel, aus dem Allerheiligsten geht aus dem Felsen eine Quelle, ein Strom hinaus. Wie geht dann dieser Strom, dieses Wasser hinaus, aus dem Tempel? Jetzt haben wir die Antwort. Das wird so als durch das Osttor hinausgeführt, aber gewissermaßen als unterirdischer Kanal. Ist alles schon mal da gewesen.
Ist ein Hinweis darum, warum das 2x3 Wächterzellen sein müssen?
Ja, ich komme darauf zurück, ja. Gerne. Ja, das ist noch wichtig. Das brauchen wir nicht im Moment. Ja, das reicht. Wir kommen nachher dann zurück auf die Bilder. Was also diese Türme anbetrifft, da habe ich dann vehement dafür eingesetzt bei der Revision der Schlachter, dass wir da wirklich nun Türme schreiben und nicht mehr Pfeiler, dass die Sache ganz klar ist, worum es geht. Und dazu wollen wir einen Vers aufschlagen aus Sprüche 18. Vers 10. Liest das jemand?
Ein Name Jehovas ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit.
Jawohl. Das ist die Symbolik dieser Torgebäude. Es symbolisiert Gott, der unsere Zuflucht ist als starker Turm. Und der Gerechte geht dahin, ist in Sicherheit. Eigentlich realisieren wir so, dass der ganze Tempelbezirk ist eigentlich eine Festung. Ja? Eine Festung. Und symbolisiert damit auch, was Gott eben für die Erlösten ist. Schlagen wir mal auf in Psalm 46, Vers 1 oder Vers 2.
Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen.
Ja, warte noch schnell, wer hat eine Luther-Übersetzung? Wie hat Luther das?
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
Jawohl. Und dann dazu, Reinhold, Vers 8.
Komm mit schauet die
Kreuz. Nein, Vers 7 meine ich. Bei dir ist es Vers 7.
Jehova, der Heerscharen, ist mit uns. Ein Jehova Feste ist uns der Gott Jakobs.
Jawohl. Eine hohe Feste. Also eine Burg, ganz oben auf dem Berg. So symbolisiert also Gott, der Tempel Gott, der Zuflucht und Sicherheit ist. Und aus diesem Gedanken raus kommt übrigens das berühmte Lutherlied. Ein Fest. Ja. Ein feste Burg ist unser Gott. Diese Geborgenheit in Gott, die kommt da eben zum Ausdruck. Ja, ich sehe, es ist 4 Uhr, wir machen jetzt 20 Minuten Pause.
Rosche, ich hätte dazu noch eine Frage. Wann wird dieser Tempel so in dieser Form da sein? Im tausendjährigen Reich oder schon vorher?
In zwei Phasen. Er wird vor der Wiederkunft Christi wieder dritte Tempel gebaut, aber nur zunächst mal als 500 Ellenquadrat. Und weil das Weitere kann man ja gar nicht. Also das ist gewissermaßen mindestens das 500 Ellenquadrat. Und erst wenn der Herr Jesus zurückkehrt, wird er nach den Plänen von Hesekiel den dritten Vorhof auch noch realisieren lassen. Also die Geschichte des dritten Tempels wird in zwei Phasen ablaufen. Zuerst ist der Tempel klein, dann kommt der Messias und dann kommt die große Phase. Genau wie im zweiten Tempel. Der zweite Tempel wurde auch zuerst als 500 Ellenquadrat realisiert. Und in der Zeit, wo der Herr Jesus gekommen ist, hat man ihn ausgebaut zu diesem erweiterten zweiten Tempel. Und da besteht ein Parallelismus. So, Bruno, du hast ihn wieder angesetzt. Jetzt aber wirklich, ziehst du mal durch von Vers 6 bis 16.
Also Vers 6. Und er ging zu dem nach Osten gerichteten Tor und stieg dessen Stufen hinauf. Von der Maß, die Schwelle des Tores, die eine Rute tief war, und zwar die erste Schwelle, eine Rute tief war sie. Und jede Nische für die Wächter war eine Rute lang und eine Rute breit. Und zwischen den Nischen waren 5 Ellen Abstand. Und die Schwelle des Tors zur Torhalle auf der Innenseite war eine Rute tief. Er maß auch die Halle des Tors nach einwärts, eine Rute. Danach maß er die Halle des Tors 8 Ellen tief und ihre Türme, 2 Ellen Mauerdicke. Und die Halle des Tors lag nach innen zu. Und bei dem Tor gegen Osten gab es auf beiden Seiten je 3 Nischen für die Wächter. Alle 3 hatten dasselbe Maß und die Türme hatten dasselbe Maß auf dieser und auf jener Seite. Danach maß er die Breite der Türöffnung, 10 Ellen, die Länge des Tores, 13 Ellen. An der Vorderseite der Nischen für die Wächter befanden sich eine Schwelle von einer Elle Tiefe. Auf der einen wie auf der anderen Seite maß die Schwelle eine Elle.
Ja, das ist diese Erhöhung vor den Wächterzellen. Weiter.
Die Nische selbst aber maß 6 Ellen auf der einen und 6 Ellen auf der anderen Seite. Dann maß er das Tor vom Dach einer Nische für die Wächter bis zum Dach der anderen. Eine Breite von 25 Ellen. Eine Türöffnung der anderen gegenüber. Und er machte für die Türme 60 Ellen Höhe aus. Und der Vorhof stieß an die Türme rund um das Torgebäude. Und von der Vorderseite des Tors am Eingang bis zur Vorderseite der inneren Torhalle waren es 50 Ellen. Und sich nach außen verengende Fenster waren an den Nischen für die Wächter und an ihren Türmen inwendig am Torgebäude angebracht. Und ebenso an der Halle. Und ringsum nach innen zu gab es Fenster. Und an jedem Turm waren Palmenverzierungen angebracht.
Jawohl. Also, so viele Verse, 10 Verse, nur zu beschreiben von einem Torgebäude. Aber wenn wir das wirklich verstanden haben, Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Dann haben wir schon mal die tiefe geistliche Bedeutung davon erfasst. Und zweitens eben auch diese zahlreichen Torgebäude, die zeigen Gottes Einladung an uns Menschen. Gott ruft die Menschen, hierher zu kommen, hier zu ihm zu kommen. Dazu aus Jesaja, um das schon alttestamentlich eben zu dokumentieren. Jesaja 45, am Schluss von Vers 21 sagt er, nicht ich, der Herr, und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Da kann jemand noch lesen, Vers 22.
Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst.
Ja, das ist Gottes Einladung an die ganze Welt. Die Enden der Erde werden hier eingeladen. Also das.
Ein bisschen Druck macht er ja. Wir haben ja vorhin gelesen, die übrigen Nationen müssen kommen, sonst gibt es dort keinen Regen.
Ja, das ist aber für das tausendjährige Reich. Ja. Aber hier sagt Gott bereits durch Jesaja, richtet er sich an die Heidenvölker und ruft sie auf, eben sich zu ihm, dem einen Gott, zu wenden. Genau. Und jetzt haben wir noch die Frage gehabt mit den Wächterzellen. Warum drei?
Zweimal drei.
Zweimal drei, genau. Zunächst mal, wer darf eigentlich auf den Tempelplatz? Dazu lesen wir aus Psalm 15. Liest uns jemand ein paar Verse?
Jehova, wer wird in deinem Zelte weilen? Wer wird wohnen auf deinem heiligen Berge? Der in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von Herzen, nicht verleugnet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Genossen und keine Schmähung bringt auf seine Nächsten. Dessen Augen verachtet ist der Verworfene, der aber die ehrt, welche Jehova fürchten. Hat er zum Schaden geschworen, so ändert er es nicht. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Geschenk nimmt, wieder den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit.
Ja, also der heilige Berg in Vers 1, das ist der Tempelberg. Und man könnte den Psalm zusammenfassen: Wer auf den Tempelberg geht, der muss mit der Sünde abrechnen in seinem Leben. Also einerseits sagen diese Torgebäude, Gott lädt ein, aber andererseits sagt die Mauer, Gott möchte mit der Sünde keine Gemeinschaft haben. Also das ist diese Zweiseitigkeit. Einerseits haben wir eine Mauer, die alles umgibt und schützt. Das ist die Abgrenzung gegenüber der Sünde. Und andererseits haben wir die Tore, die einladen. Und genau so soll auch das Leben eines Christen aussehen. Jetzt kommen wir schon mal ein bisschen zur Übertragung. Im Neuen Testament wird dir gesagt, dass der Körper des Gläubigen ein Tempel Gottes ist. Wo steht das?
Tempel des Heiligen Geistes.
Ja. Korinther 1. 1. Korinther 6. Vers 19. Wer liest?
Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört?
Jawohl. Also der Tempel, die Symbolik des Tempels, weist damit hin auf den einzelnen Christen, den einzelnen Erlösten. Gott, der Heilige Geist, wohnt in ihm und darum ist der Körper des Erlösten ein Tempel Gottes. Also wenn wir diese Mauern sehen und diese Tore, dann heißt das, der Gläubige muss eine Abgrenzung haben gegen das, was von außen an ihn dringt. Wir haben so viel, was an uns herandringt. Das geschieht über Bücher, Zeitschriften, Videos, DVD, über Computerprogramme, Internet und so weiter und so fort, über Fernsehen, Radio, Zeitung und so weiter und so fort. Und das sind so starke Einflüsse, die prägend wirken auf unser Denken, auf unsere Denkungsart und auf unseren Lebensstil. Und da müssen wir ganz klar als Christen uns dagegen abgrenzen können. Da könnte aber auf der anderen Seite die Gefahr entstehen, dass wir uns abschotten gegenüber den Menschen in unserer Gesellschaft. Und gerade das soll nicht sein, denn die Tore sollen zeigen, dass wir den Kontakt suchen zu den Menschen, die die Gnade Gottes noch nicht kennen. Und das ist eine tägliche Herausforderung, da den richtigen Weg zu finden, einerseits zwischen der Abgrenzung gegenüber der Sünde und andererseits für die Offenheit gegenüber den Sündern. Ja, der Herr Jesus hat die Sünde gehasst, aber hat die Sünder geliebt. Er war sogar ein Freund der Sünder. Aber Jakobus 4 sagt, dass wir keine Freunde der Welt sein können. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber das, wenn man das so ganz klar sieht, dann kann man den Plan als Plan Gottes für unser Leben übertragen. Und weiter, wir haben gesehen, in der Diagonale des ganzen Tempelbezirkes liegt der Altar. Und da kann jeder Gläubige sich fragen, ist es wirklich so, dass der Herr Jesus Christus und sein Opfer in meinem Leben absolut zentral steht? Das ist die Frage. Es kann sein, dass er schon eine Rolle spielt, aber nicht so zentral. Und dann muss man sagen, ja, dann ist der göttliche Bauplan ist in verschobenen Proportionen realisiert worden. Das sind verschobene Proportionen. Aber Gott möchte architektonisch diese Harmonie haben, Christus und sein Opfer im Zentrum unseres Lebens. Der Tempel ist aber auch ein Bild nicht nur vom einzelnen Gläubigen, sondern von der Ortsgemeinde. 1. Korinther 3, Vers 16. Lass uns nur ein bisschen zurückblättern. Wer liest Verse 16 und 17?
Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr.
Ja. Hier spricht Paulus die örtliche Gemeinde in Korinth an und sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Steht bei jemandem in der Übersetzung, dass ihr der Tempel Gottes seid? Nirgends? Ja, was wäre dann?
Doch hier, Gemeinde der Tempel Gottes.
Lesen Sie nochmals, wie heißt es wörtlich?
Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid?
Aha. Ja, hat das sinngemäß einen Unterschied? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Oder wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid?
Ja, der Tempel, das ist so der einzige.
Ja.
Schließt etwas anderes aus.
Ja. Also die Korinther Gemeinde war nicht der Tempel schlechthin, es gibt ja noch viele andere Gemeinden schon damals, sondern die Korinther Gemeinde war der Ausdruck des weltweiten Tempels Gottes an einem Ort. Und darum, Paulus benutzt im Grundtext dort keinen bestimmten Artikel. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Ja, nicht, dass ihr der Tempel seid. Nun, das führt uns zu einer anderen Stelle, Epheser 2, Vers 20. Da finden wir die Gemeinde weltweit gesehen. Denn im ganzen Zusammenhang des Epheserbriefes geht es darum, wie Gott gläubige Menschen aus den Heidenvölkern und gläubige aus den Juden zusammengefügt hat zu einer neuen Einheit. Da geht es also um die Gemeinde weltweit, die Gemeinde universal gesehen. Lesen wir Epheser 2, Verse 19 bis 22.
Bei mir ist eine Zwischenüberschrift: Die Gemeinde, ein Tempel zur Behausung Gottes im Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist.
Ja, noch bis 22.
In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist.
Ja, also hier wird der Tempel sogar gesehen im Prozess des Gebautwerdens. Ist noch nicht fertig. Sondern Paulus sagt diesen Heiden in Ephesus, die zum Glauben gekommen waren, ihr gehört jetzt auch dazu, ihr als Heiden werdet aufgebaut und das Ziel ist, ihr werdet aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geiste. Das heißt, die Gemeinde wird gesehen als der Tempel Gottes und zwar weltweit und zeitlich von Pfingsten bis zur Entrückung. Erst dann ist das ganze Tempelgebäude fertig. Also so können wir Hesekiel beziehen, den Plan in der geistlichen Übertragung auf unser persönliches Leben, auf die Ortsgemeinde und dann aber auf Gottes Plan für die christliche Gemeinde schlechthin. In universellem und zeitlich umfassenden Sinn. Weltweit und von Pfingsten bis zur Entrückung. Ja, wenn wir das an auf die Ortsgemeinde, dann stellt sich die Frage, ist in der Gemeinde, da wo ich bin, wirklich Jesus Christus und sein Opfer ganz zentral? Ist diese Abgrenzung gegen die Sünde da? Die Mauer des 500 Ellenbezirks? Ist diese Offenheit für die Mission da? Das sind die Torgebäude. Und ganz speziell, ich möchte euch noch erinnern an das Bild, wo der dritte Vorhof auch eingezeichnet war. Da verschwindet ja der kleine Vorhof nur noch so im Zentrum. Also man kann sagen, die ganze Architektur ist regelrecht geprägt durch diesen dritten Vorhof, durch den Vorhof der Heiden. Und da stellt sich die Frage, ist die Ortsgemeinde, wo ich bin, effektiv vom missionarischen Eifer geprägt? Es geht darum, die Welt zu erreichen. Die ganze Welt. Also das zeigt sich im Interesse für die Mission im Ausland bis an die Enden der Erde. Und es zeigt sich im Interesse an der Mission im eigenen Land und in der eigenen Umgebung. Ja, das sind so Fragen, die gehen einem dann eigentlich ans Lebendige ran, denn es stellt sich die Frage, realisieren wir wirklich Gottes Bauplan für die Gemeinde, so wie er das vorgesehen hat? Und jetzt kommt die Frage mit den 2 und 3. Also was mal deutlich wird, es ist nicht jedem überlassen, quasi ich prüfe mich selbst, ob ich da rein kann in die Gemeinschaft im Tempel, sondern das Volk Gottes hat eine Kontrollaufgabe. Das heißt, wenn man eine Gemeinde gründet an einem Ort und es eigentlich gar nicht so darauf ankommt, wie der Einzelne, der jetzt mit zu dieser Gemeinde gehört, wie der lebt. Wir haben das erlebt. Da kam zum Beispiel einer, der wollte auch dazu gehören. Und ich habe dann jetzt später erfahren, der schlägt seine Frau zu Hause. Und als es dann soweit war, die Frage, dass wir auch begannen mit dem Abendmahl. Ja, er war der Meinung, dass quasi sein Leben, das ist seine Privatsache. das ist. Natürlich haben wir eine Privatsphäre. Natürlich. Aber man kann nicht die Frau zu Hause schlagen und denken, ich habe ein Recht, so die Gemeinschaft auszudrücken. Also da, eine Gemeinde hat eine Verantwortung auch gegenüber dem Kollektiv. Er hat sich natürlich sehr berufen auf 1. Korinther 11 und mit Recht. 1. Korinther 11. Aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Erster Korinther 11. Vers 8 bis 31. Liest jemand?
Jeder aber prüfe sich selbst, und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Denn wer unwürdiglich isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil entschlafen.
Also hier wird gesagt, ein jeder prüfe sich selbst. Und da kann man sich natürlich darauf berufen und sich sagen, ja gut, also das ist meine Privatsache. Aber das ist eben nur die Hälfte, denn in 1. Korinther 5 sehen wir dann, wie die Gemeinde handeln muss, wenn es um schwerwiegende Sünde geht. 1. Korinther 5.
Aber es war ja immerhin schön, dass er die Bibel so gut kannte, dass er sie auch noch Entschuldigung für sich rausziehen konnte.
Ja, gut, aber...
Oder die andere Hälfte nicht kannte.
Ja, oder nicht kennen wollte. Ich meine, er wusste ja ganz genau, dass das Leben nicht in Ordnung ist. Ja. Und dann kommt nämlich, im Nachhinein kam auch noch den Alkoholismus auch noch dazu. Oh ja. Also die Gemeinde ist dafür verantwortlich. Also da sehen wir 1. Korinther 5, Vers 1 und 2. Liest das jemand?
Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat.
Ja, und weiter.
Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde.
Ja, da haben wir die biblische Grundlage für Gemeindezucht. Also bei Unzucht, Hurerei, ist die Gemeinde verpflichtet einzuschreiten. Da kann man nicht sagen, das ist Privatsache. Natürlich, so viele Dinge in unserem Leben, die wir täglich wieder zu ordnen haben, das ist nicht Sache der Gemeinde. Also es gibt einen Bereich, wo ich vor Gott stehe und Gott erwartet, dass ich mein Leben auch dauernd regle. Aber hier, wo die Gemeinde einschreiten muss, da geht es um ganz grundsätzliche Vergehen. Und da hat die Gemeinde eine Verantwortung. Und zwar wird erklärt, um welche Dinge es geht, zum Beispiel Vers 11. Liest das jemand?
Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen.
Ja, aber sehen wir diese Aufzählung hier, da geht es nicht um irgendwelche Dinge, sondern geht es um ganz schwerwiegende Dinge. Hurerei heißt also außerehelicher Geschlechtsverkehr, schließt übrigens auch Homosexualität ein, das Wort im Neuen Testament. Also jeglicher Verkehr außerhalb der Ehe. Habsüchtiger und dann Götzendiener, Lästerer, Trunkenbold, das ist also jemand, der sich immer wieder betrinkt, und ein Räuber. Das sind alles ganz schwerwiegende Dinge, wo zum Teil sogar die Gesetzgebung einschreiten würde, ja. Und da hat die Gemeinde eine Verantwortung. Aber wenn es kann ja sein, dass irgendjemand anschuldigt für etwas, aber da muss natürlich das auch belegt sein. Und wir schlagen auf 2. Korinther 13. Vers 1 und 2.
Zum dritten Mal komme ich jetzt zu euch. Durch Zweier- oder Dreierzeugenmund wird jede Sache festgestellt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und ich sage es im Voraus, wie das zweite Mal anwesend, so auch jetzt abwesend denen, die vorher gesündigt haben und allen übrigen, dass wenn ich wiederkomme, ich nicht schonen werde.
Ja, also Paulus sagt, die Dinge, die da geordnet werden müssen als Gemeinde, da sind zwei oder drei Zeugen erforderlich. Und da übernimmt der Apostel den Rechtsgrundsatz aus 5. Mose 19, Vers 15. Das Zeugnis vor Gericht in Israel musste durch mindestens zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Und jetzt finden wir effektiv diese drei Wächterkammern, Zellen in den Torgebäuden. Und es gibt da, wie wir noch sehen werden, zwei Besucherströme. Ein Strom für rein, ein anderer Strom für raus. Das kommt dann erst später. Also das heißt, drei sind für einen Besucherstrom da. Das entspricht diesen zwei oder drei Zeugen. Und so lernen wir aus dem Hesekiel-Plan, dass es in der Gemeinde auch einen Wächterdienst braucht. Also dass wir nicht Menschen in die Gemeinschaft als Gemeinde aufnehmen. Es geht nicht um Besucher. Das sind ja auch Ungläubige, sind ja willkommen in den Gottesdiensten. Aber dass Menschen, die in Gemeinschaft, in der Gemeinde aufgenommen werden, dass die eben ein Zeugnis haben, dass das wiedergeborene Menschen sind. Zweitens, sie leben nicht in der Sünde und sie halten keine Irrlehren fest. Das können wir also auch davon lernen.
Könntest du die Mose-Stelle noch einmal wiederholen?
5. Mose 19, Vers 15. Und so war das ja auch im Alten Testament schon im Tempel, da gab es diese levitischen Wächter. Das war also nicht die Aufgabe von allen, den Wächterdienst zu tun, sondern da braucht es auch die spezielle Befähigung dafür. Konkret heißt das eben, wenn zum Beispiel jemand kommt aus der Umgebung und möchte sich gerne der Gemeinde anschließen, ja, und niemand kennt ihn, dann braucht es eben persönliche, seelsorgerliche Gespräche, dass man mehr sieht, wer ist eigentlich, mit wem haben wir es zu tun. Und das kann nicht jeder. So aus persönlichen Gesprächen eben Klarheit zu bekommen, ist der Mann wirklich oder die Frau wirklich wiedergeboren oder hält die Person an Irrlehren fest, sagen wir zum Beispiel, dass die Dreieinheit Gottes geleugnet wird. Oder dass die Inspiration der Bibel bestritten wird. Das sind natürlich alles Hinderungsgründe. Ja, gibt es bis dahin noch eine Frage? Dann lesen wir weiter. Bruno, Kapitel 40, Vers 17. Nun kommt die Beschreibung des äußeren Vorhofes.
Vers 17. Und er führte mich in den äußeren Vorhof, und siehe, dort waren Kammern, und ein Steinpflaster war ringsherum im Vorhof angelegt. Kammern lagen zum Steinpflaster hin. Dieses Steinpflaster war seitlich an den Toren und entsprach der Länge der Tore. Das war das untere Steinpflaster. Und er maß die Breite des Vorhofs von der Vorderseite des unteren Tores bis zur Vorderseite des äußeren Tores am inneren Vorhof. 100 Ellen gegen Osten und gegen Norden.
Ja, also haben wir das verstanden? Jetzt kommt Hesekiel durch dieses Tor hinein, in den zweiten Vorhof. Und rundherum entlang der Mauer, da gibt es diese Zellen. Im Ganzen sind es 30 Zellen. Was bedeutet das? Zellen oder Kammern, ja. Diese Zellen werden, da wird nicht näher erklärt, wofür die dienen, aber aus dem Weiteren kann man das dann schließen. Das werden Kammern sein, wo das Volk die Schlachtopfer isst. Also beim Friedensopfer wird es so sein, ein Teil wird für Gott auf dem Altar verbrannt und ein Teil ist der Opfernde, dort in diesen Kammern. Und da darf er auch andere einladen, das war das Übliche beim Friedensopfer. Da hatten also Menschen miteinander Gemeinschaft, denn sie genießen das gleiche Teil, das ist Gemeinschaft, und sie haben Gemeinschaft mit Gott. Und da haben wir eine sehr, sehr enge Verbindung zum Abendmahl. Im Abendmahl drücken wir unsere Gemeinschaft mit Gott aus, mit dem Herrn Jesus, indem man teilnimmt. Aber das Abendmahl feiert man ja nicht alleine, sondern das gehört in die Gemeinde. Da drücken die Gläubigen auch die Gemeinschaft untereinander aus. Die Verbindung wird gemacht in 1. Korinther 10. Da geht es um das Abendmahl, Kelch und Brot. In Vers 16. Und dann wird der Bezug gemacht zum Friedensopfer in Israel. Liest jemand Vers 17?
Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brote. Seht auf Israel nach dem Fleische. Sind nicht alle, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar?
Ja. Also da wird sofort die Verbindung hergestellt von dem Essen des Brotes beim Abendmahl mit dem Essen des Fleisches der Schlachtopfer in Israel. Also es ist der Ort der Gemeinschaft des Volkes Gottes. Davon sprechen diese Kammern im zweiten Vorhof. Es wird dann erklärt, die Distanz vom äußeren Vorhof zum inneren ist 100 Ellen. Schluss von Vers 19. Wenn man alle diese Maßangaben zusammennimmt, erst dann findet man plötzlich das 500 Ellen Quadrat. Das 500 Ellen Quadrat wird nicht in einem Vers erwähnt, so wie das bei den 500 Ruten der Fall ist. Man muss alles zusammenrechnen und so sich aufzeichnen, da plötzlich sieht man, wow, das ist ja ein 500 Ellen Quadrat. Ich mag noch erinnern, wo mir das klar geworden war. Das war für mich so eine große Entdeckung. Plötzlich haben wir da diese Verbindung zum salomonischen 500 Ellen Quadrat, im zweiten Tempel. Stimmt genau wieder überein mit dem Hesekiel-Tempel. Und dann noch später kam mir dann der Bezug, ja, 50 Ellen Quadrat bei der Stiftshütte, doppelt und dann wieder Diagonale. Es stimmt alles. Man sieht den roten Faden in der ganzen Heilsgeschichte. Weiter, Vers 20.
Auf das Tor am äußeren Vorhof, das nach Norden schaut, maß er nach seiner Länge und Breite. Es hatte drei Nischen für die Wächter, auf der einen und drei Nischen auf der anderen Seite und seine Türme und seine Halle hatten dasselbe Maß wie das erste Tor. Seine Länge betrug 50 Ellen und seine Breite 25 Ellen. Und seine Fenster, seine Halle und seine Palmen hatten dasselbe Maß wie das nach Osten gerichtete Torgebäude. Man ging auf 7 Stufen hinauf und seine Halle war ihnen zugewandt.
Jawohl. Also das ist jetzt die kurze Beschreibung des Nordtores, das im Prinzip das gleiche ist wie das Osttor. Weiter.
Und das Tor zum inneren Vorhof entsprach dem äußeren Tor gegen Norden und dem gegen Osten. Von einem Tor zum anderen maß er 100 Ellen. Und er führte mich in südlicher Richtung und siehe, dort stand ein nach Süden gerichtetes Tor.
Also jetzt beschreibt das genau identische Tor nach Süden.
Dessen Türme und Halle maß er und fand sie gleich wie jene. Auch an ihm und an seiner Halle hatte er Fenster ringsum, den anderen Fenstern gleich. Es war 50 Ellen lang und 25 Ellen breit. Und es hatte eine Treppe von 7 Stufen und seine Halle davor. Sie hatten auch Palmverzierungen, eine an diesem und eine am anderen Turm. Und ein Tor bildete den nach Süden gerichteten Eingang zum inneren Vorhof. Und er maß vom äußeren Tor bis zu dem nach Süden gerichteten Tor 100 Ellen. Und er führte mich in den inneren Vorhof durch das südliche Tor.
Ja, jetzt sind wir also im innersten Vorhof. Und jetzt beschreibt er das Eingangstor gegen Süden.
Er maß das südliche Tor und fand dieselben Maße. Auch seine Nischen für die Wächter, seine Türme und seine Halle hatten dieselben Maße. Und es hatte Fenster, wie auch seine Halle, ringsum. Und es war 50 Ellen lang und 25 Ellen breit. Und Hallen gingen ringsum 25 Ellen lang und 5 Ellen breit. Und seine Vorhalle lag gegen den äußeren Vorhof zu. An seinen Türmen waren Palmenverzierungen und 8 Stufen bildeten seinen Aufgang.
Ja, also wir hatten beim äußeren Vorhof gab es 7 Stufen, jetzt zum inneren 8 Stufen. Das ist ein Unterschied. Und noch etwas, diese Vorhalle ist genau umgekehrt. Also das Ganze ist spiegelbildlich gebaut zu den äußeren Torhallen. Ich kann das nächste Mal dann nochmals mit den Bildern zeigen. Nur einfach, dass man merkt, wo die kleinen Unterschiede liegen. Weiter?
Eine Frage. Es wird hier erstmal so viel von Palmen gesprochen. Ist das dann wiederum der Bezug auf das Neue Testament, der Einzug unter Palmen?
Ja, wir können vielleicht nächstes Mal noch mehr darauf eingehen, was gerade die Bedeutung der Palmen ist. Es ist so, die Palmen spielen eine große Rolle im Tempel. Überall gibt es Palmen, dann auch im Tempelhaus drin. Das hängt damit zusammen, dass der Tempel ist eigentlich ein Paradies. Also das Paradies war ja ein abgezäunter Bezirk, da Gott den Menschen in seiner Unschuld, also als heiliges Wesen, hineingestellt. Das war gewissermaßen ein Tempelbezirk. Und das Ganze war ja auf einem Berg, wie der Tempelberg, denn es ging ein Strom aus mit 4 Flüssen. Entsprechend dann hier dem Hesekiel-Tempel, wo auch ein Strom, eine Quelle entspringen wird und es wird dann zu 2 Flüssen werden. Und weiter ist der Ort der Gemeinschaft mit Gott, denn Adam konnte dort Gott begegnen. So ist der Tempel der Ort der Gemeinschaft und eben voller Bäume. Und darum die Palmen hier. Das ist der Bezug zum Paradies. Und das Tempelgebäude war ja nach Osten ausgerichtet, wie wir es auf den Bildern gesehen haben. Und so war auch das Paradies wesentlich nach Osten ausgerichtet. Und als der Mensch in Sünde fiel, musste aus dem Bezirk hinaus. Da konnte ihn Gott nicht mehr drin lassen. Und er ging durchs Osttor hinaus. Und im Tempel wird gezeigt, wie der Mensch aber zurückkehren kann. Und der Weg geht von Osten her nach Westen. Das Tempelgebäude ist im Westen, ja? Also, es ist gewissermaßen das Paradies. Das wird da dargestellt auch mit den Palmen. Und es wird hier gezeigt, es gibt einen Weg zurück zu Gott. Der geht von Osten her nach Westen. Aber der Weg zurück geht über das stellvertretende Opfer.
Warum gerade Palmen? Es gibt ja noch so viele andere Bäume.
Ja, die Palmen sind Bäume, die ganz gerade wachsen. Und dadurch sind sie ganz speziell ein Bild der Aufrichtigkeit vor Gott. Darum heißt es auch in den Psalmen, dass der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Ja? Oder das Wort gerecht, das Wort recht, oder Englisch upright. Ja? Das ist das. Aufrichtig ist quasi wie gerade, aufrecht. Ja? Ich kann die Stelle schnell angeben. Ja, Psalm 92, Vers 12 bzw. 13. Der Gerechte wird sprossen wie der Palmbaum. Eben der Gerechte wie der Palmbaum. Das Aufrichtige wird da zum Ausdruck gebracht. Aber machen wir das noch kurz fertig, Bruno.
Ja.
Wo
waren wir jetzt?
Vers 32. Jetzt wird das Osttor des inneren Vorhofes beschrieben.
Und er führte mich im inneren Vorhof zum Eingang gegen Osten und fand das Torgebäude vom gleichen Ausmaß wie jenes. Auch seine Nischen für die Wächter, seine Türme und seine Halle hatten das gleiche Maß wie jene. Es hatte auch Fenster ringsum, ebenso seine Halle. Die Länge betrug 50 Ellen, die Breite 25 Ellen. Seine Halle lag zum äußeren Vorhof hin. Palmenverzierungen waren auf seinen Türmen, auf dieser und auf jener Seite, und eine Treppe von 8 Stufen führte hinauf. Und er führte mich zum nördlichen Tor.
Das ist also das Nordtor innen, im inneren Vorhof, ganz nahe beim Altar.
Und fand dieselben Maße. Es hatte Nischen für die Wächter, Türme, eine Halle und ringsum Fenster. Seine Länge betrug 50 Ellen und die Breite 25 Ellen. Und seine Türme standen zum äußeren Vorhof hin. Palmen waren an den Türmen zu beiden Seiten und 7 Stufen bildeten seinen Aufgang.
8 Stufen. Steht bei 7?
Ja.
Oh, da ist was unterlaufen, ja. 8 muss es heißen.
Das 38. Und eine Kammer war da, deren Türöffnung sich an den Türmen der Tore befand. Dort wusch man das Brandopfer ab.
Aha, jetzt haben wir etwas. Jetzt sind wir also auf der Nordseite und dort beim Tor gibt es eine Kammer, die da angebaut ist. Dort spült man das Brandopfer. Nach 3. Mose 1 muss ja das Brandopfer mit Wasser abgespült werden. Wir gehen noch kaum darauf zurück, was das bedeutet. Weiter. Und?
Und in der Halle des Tores standen auf beiden Seiten je 2 Tische, auf die die geschächteten Brandopfer, Sündopfer und Schuldopfer gelegt werden.
Ja, das sind also die Metzgertische. Da auf der Nordseite, weil die Opfer werden immer nördlich vom Altar geschlachtet. Schon in 3. Mose 1 wird das gefordert. Auf der Nordseite des Altars ist der Schlachtplatz, der Schächtplatz. Und da sind dann eben auch diese Tische, wo die Opfer ausgenommen werden. Weiter.
Und an der Außenseite beim Aufstieg zum Eingang des nördlichen Tores standen 2 Tische. Und auf der anderen Seite bei der Halle des Tores waren auch 2 Tische. 4 Tische auf dieser und 4 Tische auf jener Seite standen seitlich des Tores, insgesamt 8 Tische, um auf sie die geschächteten Opfer zu legen. Ferner waren da 4 Tische für das Brandopfer aus behauenen Steinen, 1,5 Ellen lang und 1,5 Ellen breit und 1 Elle hoch. Darauf sollte man die Geräte legen, womit man die Brandopfer und Schlachtopfer schächtete. Und Doppelpflöcke von einer Handbreite waren ringsum am Torhaus angebracht. Und auf die Tische kam das Opferfleisch zu liegen. Und an der Außenseite des inneren Tores, im inneren Vorhof, waren Kammern für die Sänger.
Ja, da kommen wir nächstes Mal drauf. Aber was mir noch ein Anliegen war, da gibt es also diese Pflöcke oder diese Haken. Wofür? Ja, wo die Tiere aufgehängt werden. Die Tiere werden geschächtet und dann werden sie aufgehängt. So wie beim Metzger, ja? Und dann, so werden sie ja dann geöffnet. Aber die werden an Haken aufgehängt. Das war übrigens auch im zweiten Tempel so, zur Zeit des Herrn Jesus. Nördlich vom Altar gab es 8 Tische, genau wie da. Exakt, auch 8 Tische. Da wurden die Opfer dann auf die Tische gelegt. Und dann hatte man auch 8 Pflöcke, wo die Opfer eben aufgehängt wurden. Und so hat man schon damals tagtäglich erlebt, wie das Opfer an Haken aufgehängt wird. Und das soll im Hesekiel-Tempel dann auch wieder so sein.
Ich bin ganz überrascht, dass im dritten Tempel noch blutige Opfer
sind. Ja, ja. Wie passt das zu? Da müssen wir vielleicht nächstes Mal dann ausführlicher drauf kommen, aber nur so viel. Ausdrücklich spricht also Hesekiel davon. Von Brandopfer, Schlachtopfer, Schuldopfer, Sündopfer. Aber die Vorschriften unterscheiden sich in Details von den mosaischen Vorschriften. Und das kann man ja nicht einfach so ändern. Denn diese Vorschriften bei Mose, die sind in Verbindung mit dem Bund vom Sinai. Wieso können die da so geändert werden? Das war für die Rabbiner früher ein großes Problem. Man hat im Talmud Diskussionen, gehört Hesekiel wirklich zur Bibel? Denn Hesekiel ist im Widerspruch zur Torah. Aber das Problem löst sich so, Es geht hier bereits um den neuen Bund, den Gott mit Israel schließt. Und das sind nicht mehr die Opfer des alten Bundes vom Sinai, sondern des neuen Bundes, den Gott mit Israel schließt, nach Jeremia 31. Der neue Bund wird nicht geschlossen mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist aber Nutznießer des neuen Bundes, aber der Bundesschluss erfolgt mit Israel, Jeremia 31, 31, mit den 12 Stämmen. Und so wird in diesem Bund mit Israel, werden auch diese, für Israel, nicht für die Gemeinde, diese Opfervorschriften wiederkommen, aber sie sind geändert, um klar zu machen, der sinaitische Bund kommt nie wieder. Das ist verschwunden.
Ja. Nummer 8, 8, 8.
Ja, 8 ist die symbolische Zahl für den Neuanfang. Oder? Jede Woche beginnt wieder mit einem neuen ersten Tag, aber es ist eigentlich der 8. Tag. Also die Zahl 8 spricht von einem Neuanfang und hier in Verbindung mit dem Opfer, der Neuanfang, den Christus durch sein Opfer gebracht hat.
Ich habe auch noch eine Nachfrage. Ja? Wir sind jetzt bereits in den inneren Höfen und trotzdem gibt es noch wiederum Wächter. Auch wiederum 3 für rein und 3 für raus. Was haben die denn zu kontrollieren?
Weil eigentlich mit jeder Stufe, wo es höher hinaufgeht, nimmt der Grad der Heiligkeit zu. Und zum Beispiel auch im zweiten Tempel war die Reinigungsvorschriften für den innersten Vorhof, um den zu betreten, waren höher als zum Beispiel der Zugang in den Heidenvorhof. Also darum braucht es quasi die Kontrolle, hat man diese Vorschriften erfüllt, damit man wirklich in den innersten Vorhof eintreten kann. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Warum solche Wächter denn im tausendjährigen Friedensreich kann sich das Füße gar nicht mehr breit machen, weil jeden Morgen die Gerichte wieder neu sind?
Ja, das sind ja Gerichte gegen die sich auflehnen, gegen die Rebellen. Aber es geht darum, dass zum Beispiel hier die rituellen Vorschriften nicht beachtet werden. Zum Beispiel aus Unwissenheit oder Nachlässigkeit. Und dafür sind diese Wächter da. Ja, das ist ein Problem. Da kann man doch sagen, ich prüfe mich selber. An jeder prüfe sich selbst. Aber man stellt auch fest, so in der Seelsorge, es gibt Leute, die können sich selber gar nicht prüfen. Ich meine, wenn mir jemand sagt, dass die Person eigentlich gar nichts dabei Schlechtes gedacht hat, dass sie jetzt einen Freund hat, weil ihr Mann davongegangen ist. Sie ist nicht geschieden. Ja, ich habe gar nichts Böses dabei gedacht, dass das irgendwie falsch sein könnte. Obwohl es ja faktisch Ehebruch ist. Oder? Aber eine gläubige Person und die will mit dem Herrn leben, aber also offensichtlich ist auch nicht jeder in der Lage, sich selber wirklich zu prüfen. Das ist ein echtes Problem. Ja, noch etwas? Dann fahren wir nächstes Mal da weiter.